Steady, bleib cool.
Den Familienalltag meistern mit einem autistischen Kind und einem Kind mit besonderer Muskelproblematik. Dazu spreche ich mit dem Vater Daniel Brückerhoff. Er ist Journalist und Moderator des ZDF-Formats Heute Plus.
Papa la Pap. Papa la Pap.
Vielleicht magst du gleich dich kurz vorstellen und kurz erklären, warum eigentlich diese ganzen Städte bei dir im Leben eine Rolle spielen.
Genau, Duisburg spielt bei mir keine Rolle mehr, da bin ich geboren und aufgewachsen, aber stattdessen ist Lüneburg dazu gekommen. Da wohnt nämlich meine ältere Tochter. Also ich pendel quasi in normalen Zeiten zwischen Hamburg und Mainz. In Hamburg wohnt meine Familie oder wohne ich mit meiner Familie und meinen beiden Kindern, meiner Frau. Und in Lüneburg lebt jetzt meine ältere Tochter mit ihrer Mutter. Und in Mainz arbeite ich halt seit 5 Jahren fürs ZDF, für die Spätnachrichten Heute Plus. Und das hat sich irgendwie halt so ergeben. Also ich bin nach meinem Studium in Hamburg geblieben und wollte da auch nicht mehr weg. Habe dann da meine erste Frau kennengelernt. Wir haben ein Kind bekommen, schon noch während meiner Ausbildung an der RTL-Journalistenschule. Und ich bin da quasi hängen geblieben in Hamburg. Ist aber nicht die schlechteste Stadt zum Hängenbleiben,
das
muss man sagen.
Kann ich bestätigen. Da kann man gerne mal hängen bleiben. Auch länger.
Da kann man gerne mal hängen. Ja, genau. Ich bin das länger schon hängen geblieben da. Und als dann vor 5 Jahren das ZDF fragte, ob ich gerne die Spätnachrichten moderieren würde, habe ich natürlich zugeschlagen. Und es war am Anfang nicht ganz so klar, wie lange das läuft und ob ich da jetzt länger bleibe. Deswegen haben wir keinen Umzug angepeilt. Ich wollte aber auch wegen meiner älteren Tochter gerne im Norden bleiben, damit ich sie regelmäßig sehen kann. Und meine Frau ist Hamburger Landesbeamtin. Das ist immer schwierig mit dem Umzug von einem Bundesland ins andere. Mhm. Das werden viele Beamte kennen, dass man da nicht so einfach wegkommt. Gerade jetzt, wo es überall Pädagogenmangel gibt, ist das schwierig. Und jetzt haben wir 2 Kinder mittlerweile bekommen, die ja besondere Bedürfnisse haben. Und die um die herum haben wir quasi in Hamburg ein Hilfssystem gebastelt aus Therapeuten und Assistenten. Und das dann jetzt wieder umzuziehen, das ist echt schwierig, weil wir sind sehr froh und sehr glücklich mit den Leuten, die wir gefunden haben. Und so werden die Hürden immer höher, dass man sich dann doch nochmal wegbewegt aus einer Stadt, in der man sich niedergelassen hat. Und so habe ich halt dann das Joch des Pendelns gewählt.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen und jetzt fragen sich sicherlich die ein oder anderen Hörer, warum denn Hilfsnetzwerk gebaut für meine 2 Kinder? Du hast ein autistisches Kind, also eine Tochter, die ist 4 und eine besondere Herausforderung noch bei einem 2. Kind, das mit Muskelproblematiken zu kämpfen hat. Gebe ich das so richtig wieder und magst du einmal konkret drauf eingehen, wie das für dich eigentlich war, als du diese Nachricht bekommen hast, vor dieser Herausforderung als Vater, als Familie gestellt zu werden?
Ja, das ist genau richtig. Unsere Ältere ist diagnostiziert noch, muss man sagen, als atypische Autistin. Noch, sage ich, weil sich diese Diagnosen in Asperger-Autismus, frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus ändern werden bald, weil man erkannt hat, Autismus ist ein ganz weites Feld und das ist ein Spektrum. Deswegen spricht man schon länger von Autismus-Spektrumsstörung. Sie fällt da rein. Sie ist letztes Jahr dann final diagnostiziert worden, nachdem wir schon sehr lange den Verdacht hatten, eben weil meine Frau als Sonderpädagogin auch immer mit autistischen Kindern schon gearbeitet hat und immer schon sagte, also das ist ja alles nicht so, wie es sein soll. Und es war ziemlich schwierig, dann aber die Diagnose zu bekommen, weil über Autismus tatsächlich noch sehr wenig bekannt ist, sowohl was die Forschung angeht, sprich wo es herkommt, wie es verursacht wird, noch in der Ärzteschaft oder auch in generell bei allen Leuten, die mit Kindern zu tun haben, da hat man dann immer entweder diesen Rain Man vor Augen, diesen Film, oder man hat Greta Thunberg vor Augen, die ja nochmal ganz anders ist als jetzt noch Asperger-Autistin. Und dazwischen ist aber ganz, ganz viel Spielraum. Und häufig werden auch gerade Mädchen nicht als Autistinnen diagnostiziert, sondern eher als scheu, kontaktscheu oder mit sprachlichen Verzögerungen. Und das war ein langer Kampf. Und unsere jüngere Tochter ist schon auf die Welt gekommen. Da war das sofort klar, weil sie einen niedrigen Sauerstofflevel hat, dass da was nicht stimmt. Wir mussten dann ziemlich schnell das Krankenhaus wechseln, sind in eine Kinderklinik gegangen. Und dann waren wir 1 Monat insgesamt da, weil sie halt nicht richtig atmen konnte, was an einer angeborenen Muskelschwäche liegt, wie wir dann erfahren haben. die aber noch nicht diagnostiziert ist. Das heißt, wir wissen da auch noch nicht ganz genau, was da jetzt hintersteckt. Man sieht einfach nur, dass sie nicht so fit ist wie andere Kinder. Das heißt, sie ist anderthalb jetzt und kommt gerade ins Krabbeln, was andere ja so mit 8 Monaten machen, weil es für sie einfach sehr viel anstrengender ist als für andere Kinder. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit bei Therapeuten und Therapeutinnen.
Wie ist das? Du hast das vorhin gerade schon angesprochen. Die Auffälligkeiten, deine Frau hat irgendwann gesagt, da stimmt etwas nicht. Jetzt bezogen auf den Autismus bei deiner Tochter. Wie geht man da vor? Also wie hat sie das dann am Ende, diesen Schritt gewählt, zu sagen, ich muss das jetzt einfach wissen, ich muss es erfahren? Habt ihr euch dann irgendwo Hilfe gesucht oder war das ein langer Konflikt zwischen euch beiden? Da ist nichts, doch, da ist was. Wie zerreißt das einen selber als Paar?
Nee, also ich habe ihr immer die Expertise zugetraut, dass sie das richtig sieht. Aber natürlich kommen da auch immer Zweifel auf, wenn du zu deiner Kinderärztin gehst und die sagt, also naja, ich sehe das so nicht und das ist alles doch normal. Aber wenn sie wollen, können sie hier mal zu diesem Institut gehen. Und dann wird man da so ein bisschen von oben herab behandelt. Und das hat auch meine Frau sehr verunsichert und mich dann natürlich mit auch. Und das ist eine Sache, wo man sich jetzt nicht so megamäßig hinterklemmt, sondern immer mal wieder denkt so, okay, vielleicht ist es doch was anderes. Und spätestens als sie angefangen hat, sich selbst zu verletzen mit anderthalb, wussten wir, hier ist irgendwas merkwürdig. Also sie hat stark frustriert reagiert, hat ihren Kopf immer auf den Boden geschlagen. Und das ist schon echt hart, ey, wenn du neben deinem Kind stehst und das auf einmal aus lauter Verzweiflung und Frust anfängt, auf dem Boden kniend den Kopf auf die harten Fliesen zu donnern. Und der Konflikt war eher zwischen den Institutionen und uns, wobei meine Frau das federführend ausgetragen hat, weil sie da sich einfach besser auskennt. Es gibt wenig Institute, die das diagnostizieren können, gerade wenn es im frühkindlichen Alter ist. Die meisten Autisten und Autistinnen werden so mit 7, 8, 9 diagnostiziert, gerade wenn es nicht so stark sichtbar ist. Also stark ausgeprägt kann man immer nicht sagen, weil man nie weiß, wie sich das für den oder diejenige tatsächlich anfühlt. Aber wir können das ja immer so ein bisschen wahrnehmen, wie verhält sich derjenige oder diejenige im Umgang mit uns. Und gerade wenn es frühkindlich ist, ist es teilweise sehr auffällig, aber teilweise eben auch nicht. Und wir waren halt, oder wir haben halt ein Kind, was in so einem mittelauffälligen Feld ist. Aber es gab halt solche Sachen, dass sie nicht wirklich ins Spiel gekommen ist, zum Beispiel. Also irgendwann fangen Kinder ja an, uns nachzumachen und spielen dann mit ihren Puppen irgendwie Kaffee trinken oder kochen und machen alles nach, was wir machen. Das hat sie nicht gemacht. Das war so ein Ding. Sprechen. Ins Sprechen ist sie bis heute nicht wirklich gekommen. Sie hat ein paar Worte, die sie sagen kann. Sie kann ein paar Gesten machen. Sie arbeitet viel mit Deuten und wir wissen jetzt ungefähr, was sie will und was sie braucht, sodass wir kommunizieren können. Aber mit ihrer sonstigen Umwelt ist es eher schwierig. So, das war ein ganz klarer Hinweis darauf, dass hier eine Störung vorliegt. Dann selbstverletzendes Verhalten. Also gerade, weil man nicht kommunizieren kann, ist man stark frustriert sehr schnell als Kind. Und sie hat sich dann immer in den Arm gebissen, in den linken Unterarm, der irgendwann komplett blau war. Und trotzdem, obwohl man so viele Anzeichen hat, war es schwierig, in die Diagnostik zu kommen, weil es eben wenig Plätze gibt und viele Eltern aber auch tatsächlich diese Zeichen nicht kennen und dann sehr zögerlich sind, dahin zu gehen. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch immer noch nicht so in der Politik die Erkenntnis, dass es mehr bräuchte. Und in Hamburg gibt es 2 Institute, die das machen. Und bei dem einen sind wir dann gelandet und die haben das dann mit uns auch ganz toll durchgezogen, diagnostiziert. Und wenn du dann diese Diagnose bekommst, von der du seit im Grunde 2, 3 Jahren vermutest, dass sie das Richtige ist oder dass es das sein muss, dann ist es tatsächlich fast eine Erleichterung, muss ich sagen. Weil man dann endlich weiß, okay, ich spinne nicht, wir haben uns nichts eingebildet, wir sind nicht bescheuert, sondern es ist tatsächlich das. Und dann kann man damit arbeiten. Dann kommt natürlich ein riesiger Bürokratiewust auf einen zu, dann kriegst du auf einmal einen Pflegegrad, dann muss wieder jemand zu dir kommen, der feststellt, wie hoch der Pflegegrad des Kindes ist. Du kannst dort Hilfen abgreifen, da Hilfen abgreifen. Und das ist ein Horror tatsächlich. Und das ist auch etwas, wovor ich mich immer drücken wollte und wo es teilweise immer noch Sachen gibt, wo ich denke, okay, das müsste ich mal machen, aber morgen. Morgen, aber immer morgen.
Einmal auf die lange Bank.
Ganz lange Bank, genau. Ja. Und du hast dann so komische Streits, ne? Dann sagt die private Pflegeversicherung, ja, wir bezahlen ab Diagnostiktermin. So, und der Diagnostiktermin ist dann nicht ab dem Termin, wo derjenige da war, der sich das Kind anguckt, sondern wo du einen Antrag gestellt hast. Aha. Das war bei uns im Oktober und im Februar kam, glaube ich, die Dame zu uns. Und dann sagt die Beihilfe, die ja dann für die Beamten da ist, sagt, nö, wir zahlen aber erst ab dem Termin, wo die Dame bei Ihnen war. Beweisen Sie mal, dass die Pflegeversicherung das vorher gemacht hat. Und dann musst du da wieder in so einen Papierkrieg einsteigen. In Papierkrieg einsteigen mit dem Schwerbehindertenausweis. Also immer nur Papierkriege. Wir sind von wahnsinnig. Nicht nur, weil dein Kind andere Herausforderungen hat, sondern weil es zwar Hilfen gibt, aber es wird einem so unfassbar schwer gemacht, diese Hilfen abzugreifen.
Was würdest du dir denn wünschen? Also das klingt ja wirklich grauenhaft, da jeden Tag Post zu bekommen und teilweise natürlich dann auch die Sätze, die da in dem Brief stehen, erstmal nicht zu verstehen. Dann gibt es wieder eine Anleitung, wo steht unter Punkt 1 weitere Erklärung, die versteht man aber dann auch nicht. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen salopp formuliert wie so ein Elternantrag aus. Da hat man ja auch schon Schwierigkeiten. Und das ja, ist genau. Dann auch mal ein anderes Level, da, was ihr da habt.
Also stell dir den Antrag auf Kind, auf Elternzeit oder Kindergeld potenziert hoch 10 vor. So. Ja, ja. Und dann hast du auf einmal so Sozialgesetzbuchsachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Und es gibt Hilfsforen, es gibt Hilfsseiten, es gibt Bücher, aber natürlich, das musst du dir erstmal alles reinziehen und eigentlich hattest du was anderes in deinem Leben vor, als dich mit dem Sozialgesetzbuch zu beschäftigen. Und das wird dann so präsentiert. Was würde ich mir wünschen? Natürlich, dass es einfacher wäre, aber dann ist natürlich auch immer die Gefahr des Missbrauchs da.
Klar.
Und es gibt ganz viele Institutionen, die auch einem helfen dabei. Teilweise habe ich die aber erst kennengelernt, als es schon zu spät war. So, ne? Dann hatte ich die ganzen Anträge schon gestellt und dann findest du raus, ach guck mal, die hätten das mir, oh, die hätten helfen können. Schade, ja, okay. Das ist ein Dschungel und da sind wir gerade, da wir auch föderal aufgestellt sind und viele verschiedene Institutionen haben und das über die Länder auch wieder unterschiedlich ist, ist es echt ein Riesenriemen. Und ich glaube, wir brauchen definitiv mehr Kommunikation generell für diese ganzen Menschen, die Hilfe brauchen. Auch mehr Bewusstsein, dass es das gibt und dass man dann auch schneller auf diese Hilfsangebote zum Beispiel kommt. So, ne? Aber auch, dass es auch natürlich entbürokratisiert wird teilweise. Aber klar, wir müssen mit dem Geld, was da ist, irgendwie haushalten. Wenn man es zu einfach macht, dann kommt jeder an und bedient sich und stopft sich die Taschen voll. Das kann es natürlich auch nicht sein. Also ich habe da ehrlich gesagt keine Patentlösung gerade.
Jetzt noch einmal zurück, diese Nachricht, die ihr bekommen habt, das wurde ja nicht während der Schwangerschaft schon
Nein.
sichtbar.
Autismus kannst du während einer Schwangerschaft nicht erkennen. Das zeigt sich später im Verhalten. Und es gibt Kinder, bei denen ist das sehr früh sehr ersichtlich. Also ich sag mal, dass der Vorurteilsautist, ne, der einfach in Anführungszeichen nicht in unserer Welt lebt, wobei das auch so eine Formulierung ist, die von autistischen Aktivisten sehr scharf kritisiert wird, weil diese Menschen sind bei uns und sind in unserer Welt. Sie nehmen sie nur anders wahr und kommunizieren anders mit ihr. Wenn du das aber trotzdem dieses klassische Kind siehst, was erstmal vermeintlich keinen Kontakt aufnimmt, nicht in die Augen guckt, nicht reagiert, nur so bei sich zu sein scheint, dann ist es relativ klar, einfach zu sehen, dass da irgendwas ist. Häufig wurden aber früher diese Menschen einfach als geistig behindert abgestempelt, was die meisten von ihnen nicht sind. Es gibt auch einen nicht kleinen Prozentsatz von Autistinnen und Autisten, die auch eine geistige Behinderung haben, aber das ist kein Muss. So, deswegen, das macht diese Störung so schwer greifbar. Man kann, das ist anders als bei anderen Krankheitsbildern, wo du so, oder ist es keine Krankheit, muss ich jetzt auch wieder vorsichtig sein, ist es ja was Angeborenes und ist einfach eine andere Wahrnehmung von Welt, also eine andere neuronale Verknüpfung und Wahrnehmung. Aber bei anderen Störungsbildern, das ist das richtige Wort, machst du einfach Haken hinter und sagst, okay, das. Und bei Autismus ist es wirklich so, ja, kann sein, muss nicht, könnte in die Richtung gehen, muss aber auch nicht. Und das macht es echt schwer zu greifen.
So ein bisschen trüben im Dunkeln, ne? Also Fischen im...
Du hast immer nur so Anhaltspunkte. Und es kommt doch immer wieder vor, dass Menschen dann nicht ins Spektrum fallen, obwohl man selber als betroffenes Elternteil sagen würde, ja, aber das ist doch genauso wie bei dem. Aber in dem Moment, wo die Diagnose stattfand, war das nicht so ersichtlich. Also wir hatten zum Beispiel in Anführungszeichen das Problem, dass wir schon sehr früh mit Frühförderung angefangen haben, was total toll ist, weil das ihr total geholfen hat, dann aber in der Diagnose sich herausstellte, dass die Psychologinnen Schwierigkeiten hatten, erstmal rauszufinden, okay, sie reagiert so. Macht sie das, weil das aus ihr intuitiv herauskommt, oder ist das angelernt durch die Frühförderung?
Ah, okay.
Na, und dann haben sie tatsächlich gesagt, okay, aber da war eine Sekunde Verzögerung, wir haben gesehen, sie musste erst überlegen, was sie tun soll, und das wird eine angelernte Reaktion aus der Frühförderung sein. Normale Kinder würden sofort so reagieren, zum Beispiel. Und da ist man wirklich darauf angewiesen, dass sich da Leute mit einem beschäftigen, die das wirklich gut und lange schon gemacht haben und das erkennen, sonst gibt es auch Fehldiagnosen, also auch nicht wenige, glaube ich. Da habe ich jetzt aber keine Zahl, aber von Eltern, die sagen, ja, aber eigentlich müsste das, aber ja, nee, hat nicht funktioniert. Die versuchen es dann 2-3 Jahre später nochmal, und manchmal kriegen sie dann die Diagnose, weil die ist wichtig dafür, dass du die Hilfen bekommst. Wenn du keine Diagnose hast, dann hast du ganz viele Ansprüche nicht. Und das war deswegen für uns auch so eine Erleichterung. Wir wussten, okay, jetzt können wir uns Hilfe holen, aber die Hilfe zu holen ist auch wieder anstrengend.
Wie gestaltet sich, das liegt ja jetzt alles ein bisschen hinter euch, die ganzen Anträge auszufüllen, sodass ein bisschen Ruhe wieder bei euch in den Alltag einkehrt? Oder nee, seid ihr noch
leider mittendrin? Auch nicht. Wir sind noch mittendrin tatsächlich, weil wir hatten einen ganz tollen Kindergarten, der auch bereit war, sie aufzunehmen. Wo wir aber feststellten, als sie anfing in der Gruppe, okay, sie braucht doch so viel Betreuung und so viel Assistenz. Wir brauchen jemanden, der nur für sie da ist, so. Und dann hatte dieser Kindergarten aber keinen Inklusionsplatz. Und dann sind wir mit der Stadt Hamburg ins Gespräch gekommen, weil es gibt die Möglichkeit, dass das Geld, was sie für einen Inklusionsplatz ausgeben würden, und sie hat Anspruch darauf, dass man das quasi als persönliches Budget bekommt und dann selber verwaltet und das dann selber nach einem Assistenten oder einer Assistentin sucht, die das Kind im Kindergarten begleitet, damit sie da ganz normal aufwachsen kann. So, das heißt, wir hätten natürlich uns einen Inklusionsplatz suchen können im Kindergarten, aber es gab bei uns in der Gegend niemanden, und dann fängst du auf einmal an und musst selber dafür sorgen. Wirst selber zum Arbeitgeber und musst selber Leute casten und ausprobieren. Der erste Assistent, das hat okay funktioniert, jetzt aber in der Corona-Zeit war das auf einmal schwierig, weil er auch 3 Kinder hat und dann nicht mehr so betreuen konnte. Er hätte bei uns zu Hause betreuen können, aber das ging dann nicht, weil er auch nicht genau wusste, wie er das machen sollte. Dann mussten wir uns leider von dem trennen. Jetzt haben wir gerade jemand Neues gefunden, wo wir hoffen, dass das gut funktioniert. Die muss aber erst wieder angelernt werden. Die muss das Kind kennenlernen. Das heißt, ab nächste Woche wird die dann jeden Tag erstmal bei uns dann sein und hoffentlich dann auch mehr und mehr uns entlasten können. Aber gerade die letzten Corona-Wochen waren echt ein harter Ritt, weil dieses Kind sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Sonst läuft da halt viel schief. Sie verlangt doch viel Aufmerksamkeit. Und wenn du da einfach nur zu zweit bist oder im Idealfall, wenn unser Au-pair noch da ist, zu dritt, dann geht das schon irgendwie. Aber in den Wochen, wo ich in Mainz bin, da geht meine Frau echt auf dem Zahnfleisch. Und ich weiß nicht ganz genau, wie sie das jeden Tag regelt. Ich habe da echt nur Hochachtung vor, dass sie das dann doch noch irgendwie hinkriegt. Das ist echt hart. Und ich kriege auch regelmäßig Nachrichten, wo sie sagt, ich kann nicht mehr. Kannst du nicht bitte nach Hause kommen?
Wie löst du das für dich als Vater? Einerseits stehst du voll im Berufsleben. Wir sehen dich immer auf der Mattscheibe bei ZDF Heute Plus, was ja auch nachts läuft auf dem Sender vom ZDF. Dann schleppst du noch diese schlechten Nachrichten oder schlechten Gedanken deiner Frau mit durch den Alltag, dass du weißt, dass du lieber da jetzt natürlich gebraucht wirst, bist aber auf der Arbeit und musst da auch 100% geben. Wie gehst du persönlich damit um? Was sind so deine Ruhepole, die du dir rausziehst? Wie meditierst du dich im Grunde genommen auf ein Level, dass es für dich in Anführungsstrichen erträglich ist?
Also tatsächlich einmal, das ist jetzt schon fast ein Klischee, hilft mir Yoga total. Weil es diese Mischung hat aus sich körperlich betätigen, dann aber auch dadurch zur Ruhe kommen müssen und diese Atmung, die mich sehr runterbringt. Es gibt aber auch Tage, da schaffe ich das einfach nicht, entweder weil ich zu viel zu tun habe oder weil ich selber nicht in diese Ruhe komme, und das sind dann keine guten Tage. Da verzweifelt man dann auch schon mal zwischendurch, oder ich verzweifle zwischendurch. Meine Frau hat das aber auch erkannt, dass es schwierig ist für mich, wenn sie mir immer sagt, wie schlecht es gerade läuft, sodass sie das auch eher für sich behält, was dann natürlich für mich auch wieder schwierig ist, wenn ich weiß, dass sie eigentlich jemanden bräuchte, wo sie sich auskotzen kann, so. und mich dann aber verschont. Und ich kriege das dann immer erst erzählt, wenn ich wieder in Hamburg bin. Das ist schon ein Balanceakt. Ich habe aber außerdem das Glück, dass ich jemanden gefunden habe, der mir therapeutisch hilft und den ich immer anrufen kann, wenn es gerade nicht mehr geht. So, der hat das so als Angebot bei sich. Ich kann ihn ein bisschen wie in den New Yorker Woody Allen Filmen, I gotta call my Shrink, habe ich tatsächlich diese Möglichkeit, dann anzurufen. Und der hilft mir sehr, mich dann wieder aufzubauen, mich aufzufangen. Das ist so eine Mischung aus Coaching und Therapie, je nachdem, was so gerade gebraucht wird. Und tatsächlich wüsste ich nicht, wie es mir ohne diese Sachen gehen würde. So, manchmal hilft auch einfach ein Spaziergang draußen, den ich mir hier gönnen kann. In Hamburg ist es manchmal schwierig, weil ich aber auch dann versuche, ich rauszugehen mit den Kindern, gerade wenn einem die Decke da auf den Kopf fällt in den letzten Wochen. Aber es ist schon eine Belastung, wobei das Interessante ist, was ich merke, ich schaffe heute Sachen, da hätte ich vor 3 Jahren gesagt, das kann ich nicht. Ja. So, morgens um 6 mit oder um 5:30 mit 2 Kindern aufstehen, sofort funktionieren, Frühstück machen, sich um alles kümmern, da hätte ich vor 3 Jahren gesagt, ey, sorry, ey, das geht nicht. Wieso, das kann ich nicht. Völlig unmöglich. Mittlerweile geht das. Und das ist das Erstaunliche, dann doch wieder zu sehen, wie man in so einer Situation doch immer wieder wachsen kann und über sich hinaus wachsen kann und dann merkt, okay, ich schaffe Sachen, die hätte ich nie für möglich gehalten. Und das macht dann auch wieder Mut. Wobei zwischendurch gehört ein Zusammenbruch auch dazu.
Das ist auch menschlich und ich finde das auch wichtig und richtig, das anzusprechen, weil der Perfektionismus, der gelebt wird über die Social-Media-Kanäle teilweise, aber auch die Erzählungen mit anderen Eltern, wenn man die mal auf den Schnack trifft auf der Straße, das ist meistens immer alles blumig und rosig, zumindest bei oberflächlicheren Freunden. Deswegen finde ich das genau richtig, dass du auch sagst, ohne gewisse Mittelchen, dein Telefonjoker, so nenne ich es jetzt mal, in schlechten Zeiten, der dich wieder aufbaut. Also es ist ja genau der richtige Ansatz, sich auch auszutauschen und Hilfe zu suchen.
Ja, wobei es auch schwierig ist, manchmal dann tatsächlich sich so zu offenbaren. Das ist ein langer Weg, dass man dann auch einfach zugibt, ich kann nicht mehr und mir geht's scheiße gerade und ich weiß nicht mehr weiter und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und
aber was würdest du, was ist das Gegenteil davon? Weil je länger du es in dich reinfrisst, desto schlimmer wird es ja.
Also es ist total wichtig, dass man das nicht einfach runterschluckt und so diese Chaka-Durchhalteparolen, ich schaff das schon, was dich nicht umbringt, mach dich stark und anderen Leuten geht's noch viel schlechter und was deine Großeltern im Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben, das war ja auch total übel. Nee, das, was du jetzt erlebst oder was ich jetzt erlebe, ist für mich das Level an aushaltbar und dann ist auch irgendwann ein Level erreicht, der ist dann nicht mehr aushaltbar. Und das ist auch völlig okay, das zu artikulieren und das mitzuteilen und das hoffe, dass jeder irgendwie jemanden hat, wo man das abladen kann. Also natürlich muss man auch gucken, dass man jetzt nicht nur die eine Freundin, den einen Freund die ganze Zeit belastet. Das ist dann auch schwierig. Und deswegen sich da professionelle Hilfe zu holen in schwierigen Lebenssituationen ist etwas, was heute, finde ich, immer noch zu sehr belächelt wird oder wo es stark tabuisiert ist, dass es halt immer noch heißt, ah, guck mal, du gehst zu einem Coach oder zu einem Therapeuten, du bist wohl nicht ganz dicht. Das ist immer noch etwas, wo man vorsichtig sein muss, dass man das artikuliert. Und das ist auch zum Beispiel das erste Mal jetzt, dass ich das überhaupt öffentlich sage, weil ich bis jetzt das Gefühl hatte, das geht niemandem was an und ich muss erstmal selber mit diesem Prozess so weit kommen, dass ich weiß, da kann ich gut mit umgehen. Ich merke aber halt auch, wenn ich eine Instagram-Story mache, zum Beispiel über unseren Alltag mit einem autistischen Kind, einem Kind mit Muskelschwäche, dass das gut ankommt, dass Menschen sich freuen zu sehen, okay, es gibt noch mehr Leute, die strugglen. Und nur weil der Mensch im Fernsehen ist, heißt es nicht, dass der ein perfektes Leben hat, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, da brauchen wir alle mehr Ehrlichkeit. Und vielleicht hilft uns diese Corona-Zeit ja auch, da ein bisschen mehr hinzukommen, dass wir erkennen, jeder hat sein Päckchen zu tragen und auch wenn du das vermeintlich leichtere Päckchen hast, kann es sich für den Einzelnen immer noch verdammt schwer anfühlen, weil du es einfach nicht gewohnt bist. Und das Paket, was ich jetzt trage, das hätte ich vor drei Jahren so nicht tragen können. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Deswegen ist es immer auch schwierig, sich zu vergleichen und zu sagen, so ja, du hast ja nur ein Kind und das ist auch noch normtypisch und du hast einen Job, da wirst du nicht gekündigt. Ja, aber es kann dir trotzdem scheiße gehen. Aus anderen Gründen oder weil wir gerade alle in Isolation leben, das ist völlig legitim. Und da sollten wir alle aufpassen, dass wir uns nicht zu viel vergleichen und auch andere nicht abwerten in ihrem Leid. weil es kann niemand reingucken, wie sich das wirklich anfühlt, tatsächlich.
Du sprichst es gerade schon an, so der Umgang mit anderen Menschen, beziehungsweise auch selber sich da zu öffnen und auch ruhig mal Schwäche zu gestehen, weil daraus die Stärke entsteht. Wie geht denn das dein Umfeld, wenn du mit deinen Kindern dich frei bewegst? Momentan eingeschränkter, aber wenn du dich normal frei bewegst, wie reagiert eigentlich das Umfeld dann auf dich?
Also das Ding ist, dass wir tatsächlich erstmal diese freie Bewegung, die andere Familien haben, die gibt's bei uns nicht. Das ist ein Problem, was viele Menschen oder viele Eltern mit autistischen Kindern haben. Dadurch, dass diese Kinder auf eine sehr starke Struktur angewiesen sind, entweder eine räumliche Struktur oder eine zeitliche Struktur oder beides. Bei unserer Tochter ist es eher eine zeitliche Struktur, wo der Tagesablauf sehr genau ablaufen muss, damit sie nicht aus dem Tritt kommt. Sprich, Essenszeiten müssen eingehalten werden, Ruhezeiten müssen eingehalten werden, sind wir sehr stark limitiert. Also für uns ist so ein Tag im Tierpark echt eine Herausforderung. So, und das kann auch echt nach hinten losgehen, je nachdem, wie es ihr geht. So dass man dann 2 Tage lang ein Kind hat, was völlig desorientiert ist und nur noch daneben. Schlecht gelaunt, würde man jetzt sagen, aber die ist einfach, die kann dann nicht mehr. Sodass größere Ausflüge bei uns fast immer wegfallen oder sehr gut geplant sein müssen. Und wir einen relativ kleinen Radius haben, in dem wir uns bewegen. Und das ist der Vorteil, dass sie noch relativ klein aussieht, also sehr, sehr jung aussieht. Man wird sie nicht auf 4,5 schätzen, sie sich auch nicht so benimmt wie eine 4,5-Jährige natürlich, sodass man immer noch sagt, auch die ist ja süß. Mhm. Und unsere kleine Tochter auch jünger wirkt, so, ne, dass man sich jetzt nicht wundert, warum wir mit so einem Doppelbuggy durch die Gegend fahren und da die beiden Kinder drin sitzen. Und da ist sie auch, also beide Kinder sind im Buggy, ich sag mal, sehr entspannt, sodass wir da wenig Ausfälle haben. Aber unsere große Tochter zum Beispiel weigert sich, in öffentlichen Räumen zu laufen. Das ist ihr zu unsicher. Das mag sie nicht und deswegen ist sie immer im Buggy und es wird wahrscheinlich irgendwann eher zu einer Herausforderung werden, wenn dann Kinder in so einem Alter sind oder wenn sie in einem Alter ist, wo man Kindern nicht mehr alles verzeiht, dass sie dann einen Ausfall kriegen, dass sie laut schreien oder weil sie verzweifelt oder überfordert sind, dann irgendwie nicht mehr können. Eine 8-Jährige in einem Buggy ist einfach für uns ein ungewohntes Bild. Und ich kenne halt oder ich weiß von Eltern, die haben dann tatsächlich eher diese Probleme. Dann heißt es, ihr Kind ist schlecht erzogen, ihr Kind weiß sich nicht zu benehmen. Und dann musst du dem erstmal erzählen, nein, das hat mit Erziehung nichts zu tun und mit schlechtem Benehmen nichts zu tun. Das hat was mit einer Überforderung zu tun, die gerade ja auch.
Wie reagieren denn dann die anderen? Also das ist ja so ein Vorwurf, der wird dann an den Kopf geknallt.
Ich kann es dir nicht sagen, weil mir ist noch nicht passiert. So, ne, dadurch, dass unsere Kinder immer noch sehr klein und sehr jung aussehen, verzeiht man denen alles.
Ja, klar.
Ich weiß aber, dass es Eltern gibt, die damit echt hart kämpfen, dass sie sich immer wieder rechtfertigen müssen, warum ihr Kind im Restaurant dann mal mit den Pommes wirft, obwohl es 8 ist. So, ne? Mhm. Weil das natürlich erstmal auf den ersten Blick wirkt wie ein schlecht erzogenes Kind. Und da ist noch wenig Verständnis da. Aber natürlich kann man es auch häufig nicht richtig sofort erkennen, weil anders als Kinder mit einer deutlich sichtbaren körperlichen Behinderung ist Autismus eher was halt im Inneren abläuft und wenn man es weiß, kann man das mal eher erkennen. Und da fehlt echt noch Aufklärung. So, ne? Dass es nicht immer heißen muss, dass das Kind sich nicht zu benehmen weiß, sondern auch einfach mal heißen kann, dass ein Kind einfach da überfordert ist. Es gibt mittlerweile in UK zum Beispiel gibt es so erste Ansätze, dass Erwachsene mit Autismus-Spektrumsstörung besondere Merkmale haben. Sie haben sich da so ein Sonnenblumenschlüsselband ausgedacht, was du mit dir tragen kannst, was nicht so wirklich stigmatisierend ist, ne, aber es gibt dann Flughäfen und Bahnstationen, die kooperieren und die wissen dann, wenn sie jemanden mit so einem Schlüsselband sehen, der hat eine Autismus-Spektrumstörung und den behandeln sie anders, also mit mehr Nachsicht, mit mehr Geduld, mit weniger Körperkontakt, zwingen den nicht zu Augenkontakt zum Beispiel, weil das sind Probleme, die immer wieder aufgetaucht sind, dass zum Beispiel Erwachsene im Autismus-Spektrum in Polizeikontrollen echt Schwierigkeiten bekommen haben, weil die Polizisten nicht wussten, wie sie mit denen umzugehen haben und die sich halt verdächtig benommen haben. Und dann sind diese Menschen, die eh schon gestresst und überfordert waren, auf der Polizeiwache gelandet, was dann ein totales Trauma ist. Das Problem haben wir jetzt mit unserer Tochter nicht. Und wir haben sehr viel Verständnis auch von unseren Freunden und Verwandten und Bekannten. Aber es ist natürlich schon einschränkend. Wir können nicht einfach sagen, ja klar, wir kommen Samstagnachmittag vorbei, und die Autofahrt dauert 30 Minuten, dann ist es für sie schon zu viel. So, wir müssen immer darauf angewiesen, dass Menschen zu uns kommen und uns besuchen und dann uns sich auch sehr stark an die vorgegebenen Zeiten halten, sodass wir sagen, okay, es ist 17 Uhr, wir müssen jetzt Abendessen machen. Auch wenn ihr noch keinen Hunger habt, tut uns leid.
Da ändert sich einiges. Wie gehst du damit um, so eingeschränkter zu sein, auch aus Vaterperspektive? Dein Vater hat dir sicherlich auch viel mit auf den Weg gegeben. Ihr wart bestimmt auch sehr oft im Wald, habt dies oder jenes gemacht, wovon man natürlich auch zehrt, von der Kindheit bis jetzt. Wie ist das für dich, zu wissen, dass du ganz anders, eine ganz andere Beziehung zu deinen Kindern haben wirst, als das normal ist, in Anführungsstrichen auch gesagt. Du merkst, ich bin immer sehr zurückhaltend in dem, was ich sage, weil ich das auch sehr, du weißt, ich habe selber auch drei Kinder und mich gerade so immer in deine Rolle reinversetze und reinverdenke, wie wir dann doch unbeschwerter durch den Alltag gehen, als ihr es macht und wie kompliziert, komplex, herausfordernd das ist für alle.
Das ist es, aber tatsächlich habe ich ja jetzt drei Kinder, die unterschiedlich aufwachsen. So von meiner größeren, älteren Tochter kriege ich nicht so viel mit, weil die einfach in einer anderen Stadt lebt. Wir versuchen jeden Tag miteinander zu reden, aber das klappt auch nicht immer. Und die ist zum Beispiel in meiner Wahrnehmung viel eher mitgelaufen. Also das war auch eine andere Zeit. Ich hatte gerade angefangen, kam von der Journalistenschule, musste gucken, dass ich eine dreiköpfige Familie selber ernähre, weil meine Ex-Frau damals noch studiert hat. Das war extrem stressig, auch auf einer anderen Ebene. Und sie ist einfach in meiner Wahrnehmung so mitgelaufen. Und ich muss mich jetzt mit meinen anderen beiden Kindern sehr viel intensiver beschäftigen, weil die mehr Therapien brauchen, weil die einen anderen Umgang brauchen, weil die mehr Ermutigung brauchen, zum Beispiel unsere Jüngste immer wieder ermutigen, ne? Komm krabbeln, nicht getragen werden wollen, komm, versuch es nochmal, komm, ich krabbel mit dir mit durch den Flur, damit du merkst, es macht Spaß und es geht. Ich würde nicht sagen, ein besseres Verhältnis, weil ich habe zu meiner großen Tochter ein super Verhältnis, aber schon intensiveres teilweise habe. Also ich muss mich einfach mehr bewusst mit den Kindern beschäftigen. Und das ist etwas, was ich merke, was mir als Mann, gerade als ich diese klassische Ernährerrolle noch hatte, echt abgegangen ist. Ne? Weil dann hat man echt dieses typische, meine Frau war zu Hause, hat noch studiert, hat sich um den Haushalt und das Kind gekümmert und ich habe das Geld rangeschafft. Mhm. Und das Kind war irgendwie auch da. Also klar, hat mich was mit ihr gemacht und war für sie da, aber das war irgendwie ein anderes Bewusstsein. Und ich bin da tatsächlich eher noch in so einer Vaterrolle gewachsen, dass ich mich nicht zurückziehen kann und sagen kann, ich muss jetzt aber arbeiten, weil das funktioniert bei uns nicht. Weil beide arbeiten, beide haben einen wichtigen Beruf, wir beide lieben unseren Beruf und keiner will zurücktreten. Es ist trotzdem unausgeglichen, weil ich öfter weg bin als meine Frau und ich versuche das dann immer aufzufangen, wenn ich wieder in Hamburg bin. Und das ist schon ein bewussterer Umgang und dafür bin ich tatsächlich auch dankbar irgendwie, auch wenn ich dieses Wort überstrapaziert finde mittlerweile. Aber ich bin einfach gezwungen, mich mehr mit den Kindern zu beschäftigen und ich habe das immer gemerkt, dass es für mich was anderes war als für meine jeweilige Partnerin. Die hat das Kind in sich aufwachsen spüren. Ne? Da ist es immer größer geworden. Ich weiß nicht, wie dir das da gegangen ist. Das Kind ist halt, wächst so in dem Bewusstsein der Frau und als Vater kann man immer von draußen drauf gucken. Und genau. Kann man sehen, okay, es bewegt sich. Und dann ist das Kind irgendwann da und dann muss man selber versuchen, eine Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, was die Mutter, wenn alles gut läuft, quasi von Anfang an ja hat. Klar, es gibt auch das mit dem postnatalen Depressionen und der Ablehnung des Kindes, aber das ist ja zum Glück nicht so häufig. Und das muss man sich als Mann echt erarbeiten. Und wenn man das nicht macht, wenn man das nicht will, wenn man das nicht kann, weil man überfordert ist oder auch weil die Frau einen nicht dazu bringt. Es gibt ja auch Frauen, die sich da sehr stark abschirmen davon und dann sagen, es ist mein Kind, dann lasse ich dich nicht ran. Das Problem gibt's auch. Dann ist es halt was anderes. Und ich muss mir das jetzt erarbeiten. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ob das auch so, also ich bin damit alleine bin mit diesem Gedanken, nee, dass man sich die Beziehung erarbeiten
muss. Voll und ganz ist bei mir genauso. Also die Kinder sind auf einmal da und dann kommt ja auch noch die Zeit, wo du in der Anfangszeit sehr, sehr wenig machen kannst. Das fängt ja an mit dem Thema Stillen und Co. Da sind wir Männer oder Väter ja in der Rolle erstmal ein bisschen passiv unterwegs und können eigentlich nur sehen, dass es der Frau gut geht, weil der kleine Stöpsel ja eigentlich nur schlafen möchte, trinken möchte und seinen Bedürfnissen nachkommen. Das Kind dann aber zu halten, ja, das meine ich mit Bedürfnis, was wir alle haben. Genau. Finde ich auch. Und sobald es dann ein bisschen mobiler wird, das Kind, dann finde ich, sind Väter richtig gefordert. Natürlich vorher auch, aber wir sprechen ja darüber, die Beziehung aufzubauen, weil dann geht es wirklich darum, mit dem Kind viel zu unternehmen. Auch wenn es noch nicht viel versteht oder auch sich noch nicht so richtig mitteilen kann. Da sein, präsent sein, viel Zeit damit verbringen, kuscheln, das sind genau diese wichtigen Sachen, die, ich glaube, jeder Vater als Urinstinkt mitbringen sollte.
Ja, aber ich stelle da zum Beispiel fest, so meine erste Frau hat sich um diese ganzen Therapien, die auch unsere ältere Tochter teilweise gebraucht hat, so Ergotherapie, weil die so ein bisschen Wahrnehmungsstörungen hat und auch so ein Aufmerksamkeitsdefizitproblem, das hat alles sie übernommen. Sie ist auch Psychologin, das heißt, sie war eh drin und ich musste arbeiten und ich habe dieses Verhältnis zu Therapeuten und Therapeutinnen überhaupt nicht gehabt. Ne? Und jetzt habe ich, sage ich mal, den Luxus, dass wenn ich in Hamburg bin, muss ich nicht arbeiten. Ich kann mir das freier einteilen und übernehme dann die Therapien, also den Gang zur Therapie. Und habe auf einmal eine Beziehung zu diesen Therapeutinnen oder zu den Menschen, die sich auch um meine Kinder kümmern und kann sehen, welche Fortschritte machen sie. Und das ist was ganz Tolles, wo ich aber echt merke, dass Väter da in dieser Rolle nicht klassisch drin sind. Ich sehe fast immer nur die Mütter mit den Kindern bei den Kinderärzten sitzen und bei den Therapeuten sitzen. Und frag mich so ein bisschen, wie kommen wir als Gesellschaft dahin, dass du das als Mann auch ganz selbstverständlich machst und auch machen darfst, dass du auch deinem Arbeitgeber sagen kannst, sorry, ich muss heute um 2 Uhr gehen, weil wir müssen um 3 bei der Logopädie sein oder bei der Ergotherapie oder so. Ich habe das Gefühl, da sind wir auch gesamtgesellschaftlich noch echt ein gutes Stück hinterher. Das ist immer noch Aufgabe der Mutter, aber ich muss echt sagen, ich genieße das, auch wenn es mehr Arbeit ist, dann mit zu diesen Therapeuten zu gehen, Therapeutinnen zu gehen und zu sehen, wie sie mit den Kindern arbeiten, damit ich auch weiß, was ich zu Hause machen kann. So, das verbindet mich mit den Kindern auch viel mehr dann, merke ich.
Ja, sehr wertvoll. Also wertvoller geht's ja gar nicht, am Ende genau diese Dinge mitzuerleben, weil du hast ja eine ganz andere Konstellation. Was vielleicht sonst bei mir das ist, wenn mein Ältester zum Fußball geht, mitzusehen, Erfolge zu feiern, aber auch wie er mit Streit umgeht auf dem Platz, wie er mit einer Niederlage umgeht, das sind ja genau die Dinge, wo wir eigentlich dabei sein müssen. So ein Stück weit, das ist bei dir dann eben auf die Therapie bezogen, dabei zu sein, das gemeinsam zu erleben. Und bei mir jetzt, wie gesagt, wäre es jetzt so ein ganz blödes Beispiel, aber so der Sport, wo man dann mitgeht und schaut.
Wobei das wieder der Klassiker ist, das machen halt die Männer dann, ne? So, das machen die Papas, ja, die machen
natürlich
den Sport.
Ja, deswegen habe ich mir genau dieses Beispiel auch gerade rausgesucht, weil das die komfortable Situation ist, aber auch zum Zahnarzt zu gehen und auch den Erfolg, wie das jetzt vor 2 Tagen war, trotz dieser ganzen Corona-Zeit zum Zahnarzt zu gehen und dann gesagt zu bekommen, ey, ihr habt super geputzt. Im Grunde genommen habe ich die Zähne immer geputzt und das ist für mich so der größte Erfolg gewesen, dass der Zahnarzt einen Daumen hebt und dann 3 Dinosaurier verteilt worden sind, 2 für die Kinder und auch 1 für mich, den ich dann mitnehmen konnte, weil man hat natürlich auch was dazu beizutragen zu der Gesamtsituation, dass irgendwie alles gut ausgeht. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust für dich, wo siehst du gegen an, worauf freust du dich am meisten?
Also wir haben jetzt ein Haus gekauft und werden da hoffentlich nächstes Jahr einziehen können. Und das ist etwas, wo wir sehr große Hoffnungen reinsetzen, weil unsere Kinder, also beide Kinder oder alle 3 Kinder sind gerne draußen. Aber gerade unsere mittlere, also meine mittlere, die Autistin, ist ein ganz anderes Kind, wenn sie in der freien Natur ist oder draußen sein kann, in einem Garten sein kann. Die ist viel entspannter, viel zugänglicher und liebt das total. Und wir sind jetzt noch in einer zwar großen, aber Mietswohnung, die auch einen Garten hat, wo man aber 3 Stockwerke runtergehen muss und der nicht gut gesichert ist zur Straße hin. Und da hoffe ich wirklich, dass wir, wenn wir da ein eigenes Haus haben mit einem Garten, wo ein Zaun rum ist, da entspannter viel im Alltag sein können, weil wir einfach sagen können, okay, Jacke an und raus. Wo ich auch hoffe, dass die Kleine mehr in Bewegung kommt draußen und da mehr trainiert, ihre Muskeln trainiert. Darauf freue ich mich definitiv. Ich hasse dieses Wort Self-Care. Das ist auch so überstrapaziert. Aber einfach mal sich tatsächlich das leisten zu können, dann abends eine Stunde Sport zu machen. Egal, was man mag. So. Oder irgendwas in der Sauna zu gehen oder so. Oder dann tatsächlich in unserem Fall irgendwann mal wieder ins Kino oder ins Theater oder ins Konzert. Wenn es dann hoffentlich irgendwann mal wieder möglich ist. Aber bei uns ist es in den letzten Jahren sowieso nicht möglich gewesen. Deswegen, ich vermisse gerade, glaube ich, weniger als viele andere Leute. Aber das sind so Sachen, wo ich hoffe, so ja, wenn dann eine Assistenz da ist und wenn wir die Autismustherapie, die wir beantragt haben, die jetzt auch irgendwann in den nächsten Monaten hoffentlich losgeht, wenn die funktioniert und wir dann noch mehr mit unserer ältesten Tochter in Kontakt kommen und mit ihr kommunizieren können, wenn die Kleine hoffentlich irgendwann mal läuft und wir das geschafft haben, dann ist so der nächste Step erreicht. Also ich freue mich eher auf 2021 als auf 2020.
Hast noch ein paar Monate vor dir, aber...
Jo, wir alle, ne?
Aber deine Botschaft so auch an andere Eltern, die in derselben Situation stecken oder jetzt gerade erfahren, dass die in dieser Situation reinrutschen, gibt es da ein Mittelchen, was du sagen kannst, nimmt's gelassen, ihr schafft das?
Ne, das Wichtigste ist tatsächlich, ihr seid nicht allein. Es gibt da draußen viele Menschen, die vor diesen Herausforderungen stehen und die können vielfältig sein. Also sei es das Kind Autismus, Spektrumstörungen hat, sei es, dass das Kind eine körperliche Beeinträchtigung hat oder auch einfach sowas, was meine älteste Tochter hat, ein Aufmerksamkeitsdefizit, wo man sich auch wieder Hilfe für holen kann. Das Wichtigste ist, offen damit umgehen, sich nicht dafür schämen, nicht das perfekte Kind erwarten oder erhoffen. Das Kind ist perfekt, so wie es ist. Man muss halt immer gucken, was das Kind so braucht. Und jedes Kind braucht andere Unterstützung und andere Hilfe. Und das sollte man versuchen herauszufinden, aber auch gleichzeitig nicht sich selbst vergessen, auch zu gucken, wo man selber Unterstützung und Hilfe braucht. Ja, so wirklich fragen wir uns das manchmal auch. Wie schaffen wir das eigentlich alles? Und wie kann man da als Paar noch funktionieren? Manchmal geht das einfach nicht. Also manchmal funktionieren wir auch nicht. Und dann knallt's ja auch. Dann gibt's böse Worte, dann gibt's Anschuldigungen, dann fließen auch mal Tränen, dann wird auch gestritten und dann ist man auch mal zeitlang sauer aufeinander, aber wir kriegen es halt immer wieder hin, miteinander zu reden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer im Hinterkopf behält, der andere meint es nicht böse, sondern ist halt auch überlastet und auch überfordert mit der Situation und kann auch nicht mehr. Und das anzuerkennen, dass da kein böser Wille hintersteckt, sondern einfach eine gewisse Unfähigkeit in der Situation, sich besser zu verhalten, was bei mir ja dann genauso ist, das hilft schon mal total viel, weil da wird dann viel Groll aus der Situation rausgenommen und man hat nicht mehr so die Hasskappe aufeinander. Und dann reden wir darüber später und versuchen uns zu erklären und versuchen auch zu erklären, was man hätte besser machen können oder wie man es anders braucht, wie man vielleicht manchmal reicht das schon, dass mir meine Frau sagt, wie ich irgendwie was machen soll, dass ich dann flippe, weil ich dann in dem Moment schon gar nicht mehr kann und dann denke, so hältst du mich jetzt für blöd oder was? Und das dann hinterher, ich versuche jetzt zu erklären, okay, wenn du mir sagen möchtest, wie ich das anders machen soll, versuch's doch mal so oder versuch's doch mal so. Und das ist, glaube ich, echt das Wichtigste, dass man immer im Austausch ist, dass man immer versucht, den anderen zu verstehen und beide davon ausgehen, dass das nicht der böse Wille ist, der dazu führt, dass man irgendwie gerade mal explodiert, sondern einfach schlichtweg blöde Überforderung. Tatsächlich habe ich von oder durch meine Tochter auch viel gelernt. Also das klingt ja immer erstmal so nach, oh, das ist so belastend und so krass und so anstrengend, aber man kann natürlich da auch viel rausziehen für sich. Und ich habe einfach festgestellt, dass unser Leben teilweise besser läuft, seitdem wir wissen, dass wir ihren Alltag und dadurch auch unseren Alltag gut strukturieren müssen, uns an zeitliche Abläufe halten müssen. Das hilft mir auch ungemein, dass ich auch selber besser strukturiert bin und selber ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt hier die halbe Stunde Zeit und dann muss das fertig sein. Und das heißt, ich trödel mit manchen Sachen nicht mehr so rum. Ich habe besser gelernt oder ich bin besser dabei zu lernen, auf meine eigenen Grenzen zu achten. Also wir müssen bei ihr immer sehr darauf achten, wo ihre Ressourcen aufhören, was sie überfordern könnte. Und wir tendieren ja in unserer Leistungsgesellschaft immer dazu, uns zu überfordern. Und das dann anzunehmen und zu sagen, okay, mein Kind schafft das nicht mehr. Das machen andere Eltern natürlich auch so, nur bei uns ist der Akku schneller voll und geht der Pegel schneller nach oben. Dann auch bei sich selber zu merken, okay, wann kann ich eigentlich nicht mehr und wann bin ich überfordert oder überlastet? Das ist ein total wichtiger Schritt gewesen so für mich. Ich bin da immer noch nicht perfekt drin. Ich bin immer noch gut darin, mich zu überfordern und zu überlasten. Aber da ist zumindest jetzt so ein Bewusstsein da. Und was auch viele gerade erwachsene Autisten berichten, ist, dass sie erstmal so ihr eigenes autistisches Ich in dieser Gesellschaft finden mussten, um das auch anzunehmen und anzuerkennen, dass sie halt ein bisschen anders wahrnehmen, anders ticken als die große Norm. Und sie nennen das Maskieren. Also sie setzen eine Maske auf, wenn sie unter Menschen gehen. Und das tun ja im Grunde wir auch alle. Haben auch soziale Masken auf. Das ist für Autisten sehr viel schwieriger, das auch durchzuhalten. Und viele emanzipieren sich da jetzt und suchen quasi so ihren eigenen Weg und sagen auch, es ist okay, wenn ich autistisch bin in der Öffentlichkeit. Und Menschen sollten das anerkennen, dass ich so bin, weil ich tue niemandem was Böses damit. Und das ist auch so ein bisschen was ich für mich mitgenommen habe, so dass es okay ist, sich so zu zeigen, wie man ist oder sich fühlt, wenn man das dann auch vermitteln kann. So, das ist natürlich manchmal schwierig und wir bleiben immer in unseren Rollen, aber auch das ist etwas, wo ich denke, da können wir von Menschen, die diesen Weg jetzt schon hinter sich haben, und das ist für Autisten irre schwierig und ich bewundere jeden, der da durchgeht, aber da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, tatsächlich. Auch wenn wir leider immer noch in einer Gesellschaft leben, wo das Perfektionistische gefeiert wird, was ich auch in mir trage. Also ich bin auch jemand, der eigentlich immer das perfekte Leben wollte und teilweise da auch hart dran zu knabbern habe, dass es das perfekte Leben nicht gibt. So, weil es einem ja immer versprochen wurde in der Werbung. Verdammt.
Daniel, vielen Dank, dass du den Weg heute, eher gesagt, von der Ferne Mainz hierhin in mein kleines, beschauliches Homeoffice-Büro geschafft hast.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit und vor allen Dingen danke für deine Offenheit und vor allen Dingen, dass du, glaube ich, heute einen sehr großen Teil dazu beigetragen hast, für die, die den Podcast dann auch hören, einfach zu sagen, dass man auch ruhig mal sagen kann, mir geht's nicht gut und Schwäche ein erlaubtes Gut da draußen ist, woraus wir viel, viel Positives ziehen können. Wenn euch das auch gefallen hat, diese Sendung, dann könnt ihr die natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes und Deezer und bei Audio Now. Hinterlasst einen Kommentar, wenn euch die Sendung gefallen hat oder empfehlt sie andere. Das könnt ihr bei iTunes natürlich machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ach, schon mal vielen Dank, dass wir wieder so nah in euren Ohren zu Gast sein durften. Und jetzt schiebe ich den Ball nochmal zu dir rüber.
Bleibt kritisch, bleibt freundlich zu euch und zu euren Mitmenschen.
Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool. Daddy bleibt cool. Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.